Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Das Projekt ist schon seit langem eine Idee der Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Frauengruppen, die es ja schon seit vielen Jahren gibt. Und auch die Idee gibt es da schon seit über 6 Jahren. Und als ich die Gleichstellungsstelle übernommen habe in Iserlohn, da habe ich sozusagen nicht nur die Arbeitsgemeinschaft Iserlohner Frauengruppen, sondern auch damit gleich diese Idee geerbt. Und Hanim Tan ist, glaube ich, es war noch im Januar oder im Februar in mein Büro gekommen und hat gesagt, wir haben da noch so einen Plan.
Judith Mühlenhoff, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Iserlohn. Der Plan war?
Hanims Plan war, uns ihre Heimat zu zeigen. Das war schon ganz lange ein großer Wunsch von ihr, dass Iserlohnerinnen mit ihr ans Schwarze Meer fahren, um ihre Heimat kennenzulernen. Die Frauen aus der Moschee an der Bergwerkstraße sind ja schon seit unglaublich vielen Jahren Teil der Iserlohner Arbeitsgemeinschaft. Und die Idee aus diesem Kreis, die wurde natürlich von Hanim immer sehr nach vorne gebracht, aber eigentlich war das ja schon der Wunsch auch dieser Gruppe.
Und die Gruppe bestand aus Hanim Tan,
die Chevriye Cevik, Özenur Tan, die Schwägerin von Hanim, und Fikriye Sönmez, die uns ja auch als Übersetzerin die allerbesten Dienste geleistet hat.
Genau, denn ohne Sprache wären wir ja total verloren gewesen.
Ja, also ich habe da nochmal gemerkt, wie sich das sozusagen anfühlt, wie sich es ja umgekehrt auch für türkische Frauen hier anfühlen muss, wenn man die Sprache nicht beherrscht in dem Land, wo man sich aufhält. Für mich war das ganz furchtbar. Ich mache ganz viel über Sprache, und wenn man plötzlich nicht mehr alles, was man so denkt, was man mit Menschen kommunizieren möchte, wirklich eins zu eins rüberbringen kann, sondern immer auf Übersetzung angewiesen ist, dann merkt man erst, wie viel sich da auch zwischendurch verliert und wie oberflächlich so ein Kontakt dann letztlich auch bleiben muss.
Man merkt natürlich auch als Radiofrau, dass bei den Interviews, wenn es dann ums Übersetzen geht, man abhängig ist.
Denke mal, das ist auch echt ein ganz schön schwerer Job. Also die Paki, die Fikri, hat das ja super gemacht. Die hat das ja quasi aus dem Stand mal eben alles für uns geregelt, ohne irgendwie darauf vorbereitet zu sein. Die hat keine Ausbildung als Dolmetscherin, hat selber eben auch gemerkt, wie schwer es ist, diese beiden Sprachen überhaupt gleichzeitig in seinem Kopf zu bewegen, weil das Türkische hat mit dem Deutschen ja so gar nichts zu tun.
Richtig.
Die Sprache ist einfach unwahrscheinlich blumig, und das ist natürlich echt eine Leistung, da hin und her zu schalten und in beiden Sprachen so sicher zu sein, dass man das irgendwie inhaltlich noch alles transportiert.
Willkommen im Glashaus, wo wir, Judith Mühlenhoff und ich, heute über eine Reise der Iserlohner Frauengruppe im September letzten Jahres in die Türkei, genau nach Ayancik am Schwarzen Meer, informieren wollen. 12 Frauen waren Gäste und machten sich auf den Weg in diese Stadt. Einen Rückblick und eine Vorschau. Herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier auf dem Markt von Ayancik, treffe Güle Aziz. Er geht hier einkaufen, und Sie haben in Deutschland gearbeitet.
Ja, 25 Jahre in Mercedes, Stuttgart, Mercedes.
In Stuttgart?
Ja, in Stuttgart, ja.
Was vermissen Sie, wenn Sie an Deutschland denken?
Ja, Deutschland, ich bin lieben. Kollegen, alles, spielen, Arbeit, immer gut leben.
Sie sind jetzt wieder zurückgekommen nach Ayancik?
Ja.
Mit Familie?
Mit Familie.
Und sind froh, dass Sie wieder hier sind? Oder vermissen Sie Deutschland, Stuttgart?
Mein Land. Und dann kommen wir hier. Deutschland auch lieben.
Aber Ayancik ist Heimat?
Ja, Heimat. Haben wir alles Verwandte. Und dann Heimat auch alles. Und dann bleiben wir hier.
Danke. Alles Gute.
Danke auch.
Sülfü Özkan, wie ist das in der Heimat?
Meine Heimat ist sehr schön. Ich lebe in Deutschland 37 Jahre. Aber ich jeden Jahr 2 Monate oder 1 Monat hier Urlaub kommen. Ich habe 3 Kinder, 2 Enkelkinder.
Und Iserlohn ist Heimat geworden?
Ja klar, meine 2. Heimat.
Was vermissen Sie, wenn Sie hier in Ihrem Heimatdorf sind, und was vermissen Sie, wenn Sie in Iserlohn leben?
Soruyor ki sana, Iserlohn'a gittiğin zaman burada neyi özlüyorsun? Burada olduğun zaman Iserlohn'dan neyi özlüyorsun?
Ja, hier nur meine Mama, Papa, mehr nicht, aber Iserlohn, meine Kinder, Iserlohn noch mehr.
Also wenn man in Iserlohn lebt und das 37 Jahre, ja, dann ist das ein ganz, ganz großes Stück Heimat geworden.
Ja, großes Stück Heimat, Iserlohn.
Cornelia Merkel, Redakteurin des Iserlohner Kreisanzeigers, sprach dort mit Cesar Rami und ich durfte lauschen.
Erste Stadt ist Stuttgart. Fünf Jahre, 39 Jahre bin ich Iserlohn. 8 Jahre bei Ebbinghaus und 24 Jahre bei Stefan Witte und 2,5 Jahre bei Stubecker in Zümmern. Und meine Frau hat Arbeit auf dem Garage, von Ostbahnhof da oben. 9 Jahre. Meine Eltern ist seit 1968 nach Deutschland gekommen. Weil mein Papa ist auch vom Bürgermeister gewesen, hier in Nienzig. 9 Jahre Bürgermeister gewesen. Papa ist nach Deutschland gegangen, 68, 69, Mama ist er nach Deutschland. Und 70, ich und mein Bruder. Und dann Schule war ich fertig hier und direkt nach Deutschland. Wenig Deutsch sprechen, also haben wir ein bisschen Probleme. Der muss immer Deutsch zu sprechen und dann kann er immer so schnell lernen. Aber wenn immer mit Türken zusammenarbeiten, die lernen kein Deutsch. Lernen ist so schwer, wenn die alle zusammen sind.
Ayancik ist eine Stadt am Schwarzen Meer und ist Hauptort des gleichnamigen Landkreises in der türkischen Provinz Sinop. Der Landkreis hat 22.600 und die Stadt 12.925 Einwohner. Judith Mühlenhoff. Wie kommt's, dass gerade Ayancik ausgesucht wurde?
Zum einen ist es ja so, dass der größte Teil der hier lebenden türkischstämmigen Bevölkerung dort herkommt. Das ist schon mal der Grund, warum auch die Beziehungen nach Ayancik noch immer auch so eng sind seitens der türkischen Community. Was dann zur Folge hatte, dass auch der Bürgermeister von Ayancik sich gelegentlich nochmal kümmert um seine Bevölkerung, die in der Fremde weilt und hier auch häufig schon zu Gast in Iserlohn war.
Es ist Ayan Ergün, der ja auch mittlerweile schon 2 oder 3 Mal in Iserlohn
war. Weil es letztes Mal auch auf offizielle Einladung unseres Bürgermeisters hier, vorher gab es schon mal Kontakte, die über die Moschee in der Bergwerkstraße liefen. Auf jeden Fall, der Ayan Ergün ist Iserlohn sehr verbunden und hat uns tatsächlich auch eingeladen, Ayancik zu besuchen und damit die Reise im Grunde auch erst möglich gemacht. Ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass man für so eine Truppe Frauen, die da auf einmal aus dem Flieger steigt, ein Hotel zur Verfügung stellt und eine Reisebegleitung vor Ort organisiert, die ein ganz tolles Programm für uns zusammengestellt und überrascht hat. Ich glaube, wir sind alle nicht mit wirklich konkreten Erwartungen dorthin gefahren. Es war für uns alle in erster Linie mal Neugier die Hauptmotivation. Und es ist natürlich spannend, in ein Land zu fahren und das kennenzulernen, nicht aus der Perspektive eines Touristen, sondern einfach mal von einer ganz anderen Seite und viel näher auch an die Menschen dort zu kommen. Aber ich glaube, was uns dann letztendlich dort begegnet ist, damit haben wir alle nicht gerechnet.
Richtig, es war ein überraschendes und tagtäglich uns forderndes Programm. Und wir waren ja super untergebracht in einem Hotel, welches direkt am Schwarzen Meer lag.
Mit Meeresrauschen einschlafen und mit dem Ruf des Muezzin aufwachen. Mancher fragt sich ja wahrscheinlich, warum muss jetzt eine Gruppe Frauen nach Ayancik fahren, um in Iserlohn die Integration zu fördern? Was macht das für einen Sinn? Bringt uns das hier den türkischen Frauen näher? Die Frage wird mir ja schon mal auch gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vorher in dem Projekt habe ich gedacht, ja, ich glaube, das macht Sinn. Und im Nachgang kann ich nur sagen, es hat sehr viel Sinn gemacht.
Ich denke schon, dass uns das näher bringt, weil wir uns ja direkt mit den Lebensgewohnheiten beschäftigen. Erleben, dass Frauen, die aus diesen Orten kommen, sich natürlich auch sehr sehnen, wieder Gemeinschaften zu finden. Und das ist in Iserlohn ja wohl sehr ausgeprägt, denn die türkische Community ist ja eine sehr große.
Also ich habe nach der Reise, glaube ich, erst verstanden, warum das Hanim so wichtig war, dass wir das alles mal sehen. Und in mir hat das sehr viel Verständnis dafür geweckt, welche Schwierigkeiten wir hier im Zusammenleben mitunter haben, weil diese Welten sind einfach dermaßen unterschiedlich. Das kann man sich zwar vorher theoretisch klar machen, man weiß das ja. Es gibt ja auch diese ganzen Klischees von anatolischen Bergdörfern, aber das greift ja immer alles unwahrscheinlich kurz. Wir haben jetzt einfach erlebt, dass es mehr gibt als dieses Klischee, was man vorher schon wusste, sondern welches Gefühl sich damit verbindet. Und dass dieses Leben auf so einem einsamen Dorf nichts ist, wovor man flieht, weil das so schrecklich ist und dass die sich jetzt alle glücklich schätzen müssten, hier in diesem wunderbaren Deutschland zu sein.
Weil es keine Arbeit gibt.
Ne? Ja, es gab da keine Arbeit. Mir ist jetzt einfach auch nochmal richtig bewusst geworden, dass es nicht nur um die kulturellen Unterschiede zwischen der Türkei und Deutschland geht, die hier vielleicht manchmal das Zusammenleben erschweren, sondern dass der Weg von einem winzig, winzig kleinen Dorf in den Bergen irgendwo am Schwarzen Meer in eine deutsche größere Stadt,
Meter Höhe.
Ja, und dann irgendwie in einer Großstadt im Ruhrgebiet oder auch hier in so einem ja doch recht überschaubaren Iserlohn zu landen, was das einfach für Missverständnisse verursachen muss und für Schwierigkeiten im Alltag und dass es sich natürlich daraus ganz automatisch auch ergibt, dass man das sucht, was einem vertraut ist, auch wenn man hier lebt.
Und das geht nicht nur Menschen aus der Türkei so, sondern
das geht
uns allen so, die genau. wir mal irgendwo im Ausland genau. längere Zeit haben leben dürfen oder müssen. Ich habe auch noch gut in Erinnerung, dass auf dem Hinflug mit großem Stolz eine junge Frau im Flugzeug neben mir sagte, ich freue mich, dass Sie aus Deutschland meine Heimat besuchen kommen. Tanim Tan, die ja die Antreiberin der ganzen Aktion war und ist, dass es sie sicherlich auch mit Stolz erfüllt hat, dass das dann letztendlich statt hat finden können.
Ja, ich habe da auch sehr stark den Eindruck gehabt, dass das auch durchaus ein Anliegen war vom Bürgermeister Ayhan Ergün, nochmal auch den Menschen, die hier leben, die aus Ayancık stammen, zu zeigen, wer gehört zu uns und wir machen das selbstverständlich möglich, dass ihr mit euren Freunden hier hinkommt und uns besucht. Das ist nochmal ganz deutlich für mich auch geworden, dass dieser Zusammenhalt zwischen den Auswanderern und denen, die eben noch in Ayancık leben, da doch echt unheimlich groß ist. Also gibt es ganz viele Verbindungen. Ne satılır
inni söylerdin. Ja, Judith Mühlenhoff, das war Bahaki Özkan, der ein Tischlied gesungen hat, nachdem wir wunderbar verköstigt wurden im Dorf.
In Erdemliköy war das, genau. Ja, das war ein eindrucksvoller Moment. Also dieser kleine Junge, man weiß nicht, wie alt mag der gewesen sein, vielleicht 8, 9. Der hatte also wirklich mit Inbrunst dieses Lied gesungen. Und ja, wir haben dann halt gelernt, dass es in diesem Lied um einen Dank an die Mütter geht. Und ich fand das in dem Moment einfach verblüffend, was ja, für schöne Traditionen es da so gab.
Auch außergewöhnlich, dass die Männer uns da bedient haben und die Frauen gekocht haben und erst abgewartet haben, bis die Gäste alles satt am Tisch saßen.
Ja, das ist einer der Momente gewesen, denke ich, wo uns allen klar geworden ist, wie groß die kulturellen Unterschiede einfach sind und wie viel Schwierigkeiten wir persönlich auch haben im Umgang damit. Also diesen Unterschieden so zu begegnen, hat uns, glaube ich, alle an dem Tag ziemlich ratlos gemacht. Und ich denke, jeder hat das lange mit sich rumgetragen und versucht dafür irgendwie für sich selber einen Umgang damit zu finden. Und ja, das war nicht ganz einfach.
Ja,
und
man stelle sich vor, wir saßen auf dem Dorfplatz. Tische waren gedeckt für 50, 60, 70 Leute.
Wir waren viele Menschen in einem kleinen Dorf.
Ganz viele Menschen, die extra gekommen sind.
Die Frauen dieses Dorfes haben wahrscheinlich schon tagelang vorher angefangen, für uns zu kochen. Also da wurde wie immer ordentlich aufgefahren. Die Männer haben natürlich den offiziellen Teil übernommen, haben uns begrüßt wie bei einem Staatsempfang. Es wurden auch viele Reden gehalten, natürlich auch nur von Männern. Ja, da kriegen wir natürlich schon irgendwie so ein gewisses beklommenes Gefühl, wenn dann die Frauen, die gekocht haben, auch während wir essen, daneben sitzen und uns zugucken. Ich finde es für mich persönlich immer noch schwierig, das zu beurteilen. Also ich glaube, dass diese Rollenverteilung, die wir da erlebt haben, die hat eine ganz lange Tradition und die gibt auch den Menschen dort natürlich eine Sicherheit in dieser Tradition. Die Frauen, die da jetzt saßen, haben ja nicht gedacht, irgendwie, wir hätten jetzt auch gerne mit am Tisch gesessen und mit unseren Gästen gespeist, sondern die fühlten sich in dieser Rolle ja so wohl. Trotz und alledem ist es für uns natürlich sehr irritierend.
Wir essen gemeinsam.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und ich spreche mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Iserlohn, Judith Mühlenhoff, über Erlebnisse der Frauenreise im September 2014 in der Türkei, in Ayancık am Schwarzen Meer. Judith Mühlenhoff, wir haben ja etliche offizielle Anlässe miterleben können und dürfen.
Ja, also obwohl die Sefdi, unsere Reiseleiterin, uns ja gesagt hat, wir haben gar kein offizielles Programm, wir sparen uns die ganze Politik und so, haben wir natürlich doch eine Menge Politiker kennengelernt. Wir waren nämlich nicht nur zu Gast im Rathaus in Ayancik bei Adil Bey und Ayan Ergün, sondern haben auch noch in Sinop den Gouverneur Yavuz Selim Közgar besucht. Wir waren beim Landrat Suat Yildiz, der auch seinen Amtssitz in Ayancik hat. Wir haben natürlich auch die Universität in Sinop besucht, die Dépendance derselben in Ayancik. Also
ganz
es gab
moderne,
schon
neue Universität.
Ja, es gab schon eine Menge offizieller Termine, die wir so zu absolvieren hatten. Und da waren wir nicht so wirklich drauf vorbereitet, kann man sagen. Es war sehr interessant natürlich, die Herren da alle kennenzulernen, aber es blieb natürlich auch so ein bisschen an so einer diplomatisch-offiziellen Oberfläche. Also man kann sich das ja jetzt nicht so vorstellen, dass man dann jetzt zusammensitzt und plaudert. Und ich glaube auch, dass ein paar manchmal auch etwas irritiert waren von dieser Truppe Frauen.
Mit unseren Fragen,
genau. Also ich denke, das haben die schon auch sehr unterschiedlich erlebt. Wir wollten natürlich dann auch immer wissen, wie es um die Frauenförderung vor Ort bestellt ist. Aber wir haben eben auch gelernt, uns da ein bisschen zurückzunehmen. Und eine wichtige türkische Regel zu befolgen, nämlich essen,
richtig,
süß sprechen, hat man uns sehr schnell beigebracht.
Das ging ganz schnell mit Chai, mit Tee und Süßigkeiten.
Es gibt ganz andere Rituale auch als hier. Also, und ich finde, das hat auch durchaus mal was Reinigendes gehabt. Auch mal das hier vielleicht ein bisschen in Frage zu stellen, wie das hier läuft. Also, wenn ich mal jetzt mir so überlege, ein offizieller Akt in Iserlohn oder eine Ratssitzung. Also, die orientalische Höflichkeit hat schon auch durchaus den Vorzug, dass man wirklich das Gefühl hat, es gehen doch alle irgendwie nett miteinander um.
Ja. Ne,
das ist der positive Aspekt. Es wird schon eine sehr freundliche, höfliche, zuvorkommende Atmosphäre geschaffen. Süß essen, süß sprechen. Aber natürlich ist daran auch so ein bisschen so ein Benimmgebot geknüpft.
Zu erwidern. Auch erwartet wird,
ja,
genau,
die Höflichkeit, richtig, gilt es auch zu erwidern. Und dazu gehören sicherlich keine allzu kritischen Fragen. Wobei wir natürlich auch nicht in die Türkei gefahren sind, um dort die Frauenförderung nach vorne zu bringen und dem Gouverneur jetzt endlich mal zu erklären, wie es geht.
Aber wir haben ja auch immer wieder betont, dass wir nicht zum Missionieren kommen, sondern wir wollen uns informieren. Das war ja auch das Spannende. Und natürlich wollte ich vom Bürgermeister Ayan Ergün wissen, wie Frauenförderung in seinem Rathaus aussieht.
Evet, öncelikle İzellon'dan gelen bayanlar heyetini İlçemize görmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim için de değişik bir tecrübe oldu.
Ich freue mich über den Besuch der Frauengruppe Iserlohn. Frauen fördern wir im Rathaus mit folgenden Projekten. Einmal das Ayancika Frauencafé, wo Frauen durch Vorträge, Angebote für Sportaktivitäten und natürlich berufliche Unterstützung erhalten. Und dies bei regelmäßigen Treffen. Außerdem zeichnet die Stadt Ayancik jährlich am Internationalen Frauentag und Muttertag Frauen mit besonderem Berufskarriere und einmal eine Frau, welche Beruf und Familie in Einklang bringt.
Zurück im Föhlock-Studio. Judith Mühlenhoff, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Iserlohn und Radiomacherin Charlotte Kroll.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir waren da ja nun in einer sehr ländlichen Region. Eine sehr kleine Stadt, Ayancik, mit 12.000 Einwohnern. Noch nicht mal halb so groß wie Hema, also es ist schon sehr dörflich und da ist natürlich die Rollenverteilung unter den Geschlechtern, die Umstände, wie Frauen dort leben, welchen Anteil an berufstätigen Frauen es gibt, das ist ja nicht zu vergleichen mit Großstädten wie Ankara,
richtig,
und Istanbul.
Ja.
Es ist sowieso immer ganz schwer, von der Türkei zu sprechen.
Ja.
Ich glaube, das muss man mal ganz...
Das Verallgemeinern. Ja.
Genau, das Verallgemeinern ist da echt nicht geboten und ich denke, das ist uns allen auch da nochmal so klar geworden, wie vielschichtig und widersprüchlich auch zum Teil das ist, was wir da gesehen haben.
Und dass es in vielen Bereichen den Fortschritt gibt?
Den gibt es ohne Frage. Und
ohne Frage.
Alles, was die Herren, die wir da getroffen
auch
haben,
auch im ländlichen Bereich.
Auch im ländlichen Bereich, was die uns berichtet haben, ich denke schon, dass das jetzt auch nicht nur schöne Färberei war, sondern dass schon auch da im Bewusstsein ist, auch der Funktionsträger, sag ich mal, dass Frauenförderung notwendig ist. Ayan Ergün hat nämlich gesagt, wenn es den Frauen gut geht, geht es auch den Männern gut. Und wir haben natürlich von allen, die wir dort getroffen haben, von den Herren in diesen verschiedenen Funktionen, immer berichtet bekommen, was schon alles für die Frauen unternommen wird. Das können wir natürlich nicht an unseren Standards messen.
Nochmal Ayancik's Bürgermeister Ayan Ergün. Was muss und kann sich ändern?
Bu konuyla ilgili söyleyecek fazla söz yok.
Grundsätzlich wissen wir alle, wenn es den Frauen gut geht, geht es uns Männern gut. Und das nicht nur im Privaten, sondern auch im Beruf. Wir wünschen uns mehr Frauen in den türkischen Rathäusern. Wir haben uns in der Partei einen Muss von 30% vorgenommen und arbeiten daran, die Voraussetzungen zu schaffen. Mit Kindergärten, mit Ausbildung, mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Und dazu gehört aber auch die Bereitschaft von uns Männern und Vätern, die Frauen auf diesem Weg zu unterstützen.
Her alanda Türk toplumunda bayanlara dönük pozitif ayrımcılık olduğundan bahsettim. Özellikle hükümetimizin de bizim de tabii ki kendi bağlı olduğumuz partimizin bu konudaki pozitif ayrımcılığı noktasında kotalar konuyor. Yani olmazsa olmaz. En azı şu kadar olacak denilir. Mesela %30.
Reisen bildet ja nicht nur, das öffnet ja auch mal wieder die Augen für das eigene Land. Und die Betriebsblindheit, die man hier manchmal dann ja auch gegenüber Dingen entwickelt, die einem einfach so selbstverständlich und alltäglich sind, die werden ja nochmal ganz anders in Frage gestellt, auch durch den Vergleich. Auch hier geht es ja in der Frauenförderung um das Erreichen von Chancengleichheit. Was man dort eben sieht, ist, dass die gleichen Chancen für Frauen und Männer unglaublich abhängig sind von den gleichen Bildungsvoraussetzungen. Richtig. Und da sind wir hier natürlich wahrscheinlich dann doch schon mal einen Schritt weiter. Aber was mir da nochmal klar geworden ist auch, dass natürlich das Infragestellen von Rollenbildern auch eine unglaubliche Verunsicherung mit sich bringt. Also viele Frauen da, denke ich, sind extrem mit diesem Anspruch, den wir haben, überfordert. Mhm. Werdet doch endlich mal berufstätig und nehmt doch endlich mal dieses Kopftuch ab. Und also alles, was wir da an unseren Ansprüchen hintragen, wenn man sich das da vor Ort mal wirklich besieht, wie das Leben da ist, wie der Alltag aussieht, dann kann man
mit all den Abhängigkeiten,
dann kann man von diesem hohen Ross eigentlich nur mal runtersteigen und erstmal gucken, wo stehen die denn überhaupt und was ist denn wirklich in der Situation jetzt da für die Frauen hilfreich? Wo brauchen die wirklich Unterstützung? Und ich denke, dieser Ansatz, was uns ja auch alle Politiker da erzählt haben, die wir getroffen haben, erstmal die gleichen Bildungsvoraussetzungen zu schaffen, Frauen und Mädchen den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und damit zusammenhängt natürlich auch das Problem der Kinderbetreuung irgendwie anzupacken. Das ist ja der richtige Weg. Mhm. Das geht eben auch nur in kleinen Schritten.
Und man hat vor Ort gesehen, dass auch Frauen sich auf den Weg machen und andere Ziele anvisieren, zum Beispiel eben auch berufliche. Und ohne Hilfe der Männer geht's weder in Deutschland noch in der Türkei.
Ja, wir eiern immer an dem Punkt rum, wo es um partnerschaftliches Zusammenleben zwischen Frauen und Männern geht. Und das tun wir hier in Deutschland, glaube ich, eiern wir an einer anderen Stelle, als man da jetzt gerade in der Türkei eiert. Und in der Türkei, das hatten wir ja gerade schon, muss man eben auch gucken, wovon sprechen wir denn jetzt, von Istanbul oder von Ayancik? Und selbst in Ayancik, wo man jetzt sagt, okay, mit dem Klischee vielleicht da drauf guckt, das ist ja alles auch total provinziell. Und natürlich ist das da alles noch wie vor 100 Jahren. So ist es ja auch nicht. Man sieht irgendwie den Wandel an jeder Ecke.
Ja, auch so in einem kleinen Ort wie
Ayancik. Genau, wir haben auch da Frauen kennengelernt, die sich selbstständig gemacht haben mit einem kleinen Café, eine alleinerziehende Mutter, die das alleine gestemmt hat, mit Unterstützung der Stadt auch.
Die sogar ausgezeichnet worden
sind. Wir haben die Chefin der Bank dort kennengelernt, wo man ja vielleicht auch erstmal sagen würde, hätte ich da jetzt nicht erwartet.
Ja.
Das gehört da ja auch selbstverständlich schon zum Alltag. Also dieses Klischee, die Frauen sind da alle unterdrückt und gehen nicht arbeiten, das ist ja auch nicht wahr.
Ein weiterer Höhepunkt war Hanim Tanzdorf.
Ja, das war unser freier Tag, wie du dich erinnerst.
Ja, stimmt. Da haben wir dann in 1500 Meter Höhe fahren dürfen.
Ja, recht abenteuerlich.
Sehr abenteuerlich, aber großartig. Und wenn man so von null mehr kommt und dann auf 1500 Meter hochschraubt, dann ist das schon ganz, ganz gewaltig. Da leben Menschen und da gibt es Moscheen und da sind kleine Orte und kleine Dörfer und verstreute Häuser und aus einem dieser Orte.
Stammt Hanim, ja. Und sie hat uns ja immer schon gesagt, ich bin aufgewachsen wie Heidi. Und als wir da dann tatsächlich aus dem Bus stiegen und die letzten Meter da zu Fuß gegangen sind, haben wir gedacht, stimmt, sie hat nicht übertrieben. Das war schon recht einsam, weil das war ja dann auch von dem letzten Ort, also das Dorf, aus dem sie eigentlich kommt, ja doch noch ein paar Meter entfernt. Und da blieben ja jetzt nur noch zwei Häuser übrig.
Ja.
Das Haus ihrer Eltern und das der Nachbarn. Ja, das war schon sehr einsam. Ne? Das,
und ein Holzhaus auf Pfählen und da erwartete uns die ganze Familie und hat uns da aufs Feinste verwöhnt. Es war einfach großartig. Wir konnten selbst gebackenes
freistehender Holzofen, wie bei Hänsel und Gretel. Ne?
Ja, aber da stand dann eine fröhliche Tante davor und hat uns gezeigt, wie sowas geht und wie sowas gebacken wird.
Ja, das Tolle da fand ich war ja wirklich, Essen. Dass man nicht nur diese ganzen Schätze dieses großen Gartens genießen durfte, sondern wirklich auch die Zubereitung gesehen hat. Ne? Also ja. Wie das war ja im Grunde genommen ein bisschen wie im Museum. Ne?
Ja.
Richtig. Da haben wir mal live erlebt, wie man vor 100 Jahren da auch schon gekocht hat und mit den Lebensmitteln, die da ja auch produziert werden, wie man die verarbeitet. Wenn ich mir überlege für dieses Maisbrot, dass man die Maiskolben in diesem Ofen geröstet hat, in ins Dorf gefahren hat zur Mühle, dann wird da Mehl rausgemahlen.
Wir haben ja gesehen, dass der Garten an einem Berghang angelegt war und dass es da ja auch nicht nur Mais, sondern auch Tomaten und Artischocken, Kartoffeln.
Ja, also die Menschen da waren ja komplette Selbstversorger.
Natürlich haben wir dann so paradiesische Vorstellungen, wenn man da als Gast hinkommt und dann erleben kann, wie das alles geerntet wird, wie wir das Frische haben essen dürfen, wie wir verwöhnt worden sind. Aber es hat natürlich alles mit ganz, ganz viel Arbeit zu tun, mit viel Kraft. Mhm. Nicht nur Sonnenschein, wie wir haben erleben können. Ja, und die Menschen da älter und alt werden und dann ja vermutlich auch die Kraft nicht mehr so da ist.
Ja, das Leben da ist sicherlich ein sehr anstrengendes und so romantisch, wie uns das an einem Tag, wenn man nur zu Besuch ist, vorkommt, genau. Wird es da nicht alle Tage sein. Aber dennoch nimmt man ja irgendwie schon eine unglaublich friedliche Stimmung mit.
Ja.
Ne, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wie unglaublich ruhig das da war und dass man schon so gedacht hat, eigentlich beschränkt sich hier das Leben auf das Wesentliche.
Ich bin im Rathaus von Ayancik am Schwarzen Meer und kann mit Nurdan Sahin sprechen. Sie ist dort Mitarbeiterin und Gewerkschaftsmitglied. Welche ist das?
Hak işe bağlı, hizmet iş sendikasına bağlıyız.
Hak işe und hizmet sendikası.
Ist das eine Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst, also für Mitarbeiter in einem Rathaus?
Herkes için, tüm resmi kurumlarda ya da şirketlerde çalışan taşeron işçi ve kadrolu işçilerin işçi sendikası.
Für alle Arbeiter, auch die für im Rathaus arbeiten, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
Nun haben wir ja gerade gehört, dass die Frauen hier im Rathaus, die in dieser Gewerkschaft organisiert sind, auch das Thema Gewalt gegen Frauen angepackt haben.
Şiddete karşı seminerlerimiz oluyor. Bilgilendirmelerimiz oluyor. Bu konuyla ilgili de geldiğimizde arkadaşlara biz kendimiz orada öğrendiklerimizi aktarıyoruz.
Das ist so, dass wir dann Seminare bekommen und immer Informationen dazu bekommen und das auch immer in den Medien vorgestellt wird und versuchen es privat auch weiter zu vermitteln immer wieder.
Wie kommt es zur Gewaltbereitschaft? Was sind die Gründe?
Birinci sırada öncelikle alkol, uyuşturucu, kumar. İkinci sırada maddi sıkıntılar, üçüncü sırada kıskançlık, dördüncü sırada da aile içi, eşin ailesiyle anlaşamama, kaynana, kayınpederin baskı uygulaması bu şekilde oluyor.
Das erste Grund ist meistens Alkohol, Drogen, Spielsucht. Als zweites ist finanzielle Sorge, Eifersucht kommt danach. Und anschließend sagt er, es kommt auch von den Familienmitgliedern, Schwiegereltern, Onkel, also dass die Familien sich nicht einmischen in der Ehe.
Welche Hilfen bietet denn die Gewerkschaft dann an?
Sendikamızın verdiği bir yardım yok şimdilik. Yani sendikamız sadece hak arama. Hak arıyor. Yani kadınlarla ilgili sorunları dinleyip devlete bilgilendiriyor. O şekilde bizlere hak almaya çalışıyor. Ama bu konuyla ilgili bir şey yok başka.
Okay. Die Gewerkschaft kümmert sich dann darum, die nehmen alles auf und geben es weiter an diejenigen, die dann den Familien helfen können. Die vermitteln das.
Und wie transportiert Nurdan Sahin die Erfahrung weiter?
Biz de kendimiz buralarda, mesela bu belediyemizin toplantı salonunda arkadaşları toplayıp hem bir beraber oluyoruz hem orada öğrendiğimiz bilgileri onlara aktarıyoruz ve onlardan şunu istiyoruz. Hani sizin akrabalarınız da olabilir, komşularınız da olabilir. Böyle bir şey yaşanırsa mutlaka bizi arayın. Elimizden gelen yardımı yaparız. Mesela polisi arayamıyordur, bir destek istiyordur. Biz ona maddi manevi destek olmaya çalışıyoruz.
Wenn sie von den Seminaren zurückkommt, machen die hier im Konferenzraum immer Versammlungen und holen sich immer ganz viele Frauen, laden ganz viele ein, damit man immer weiterleiten kann, was sie gelernt haben. Und die geben es von Ohr zu Ohr weiter. Vielleicht gibt es ja Frauen dazwischen, die nicht selber zur Polizei gehen können, die sie sich nicht trauen und dass sie sich dann unterstützen.
Das ist ein Angebot für Bürger und Bürgerinnen, nicht nur innerhalb des Rathauses.
Ja.
Wunsch der Frauen für die Arbeit hier direkt im Rathaus.
Bir kreş açılabilir çocuklarımız için.
Dass wirklich hier auch eine Kindertagesstätte mit im Haus drin wäre, für die arbeitenden Mütter, dass dann die Kinder da hier wären.
Danke für das Interview, Nurdan Sahin, und fürs Übersetzen. Danke, ich Vigrie Sönmitz. Judith Mühlenhoff, da haben wir eine junge Frau kennengelernt, die im Rathaus von Ajancik arbeitet und gewerkschaftlich auch noch zuständig ist für dieses Thema. Gewalt, wie war das Erlebnis für dich?
Also ich fand den Film, den wir dann da gesehen haben, den diese Gewerkschaft produziert hat, wo es darum ging, das Thema häusliche Gewalt einfach sichtbar zu machen, den fand ich unglaublich beeindruckend.
Haben wir dann als Einstimmung zu sehen bekommen.
Genau, und ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Diese Professionalität und auch mit diesem Verbreitungsgrad, also dieser Richtig. Film, der wurde ja als Trailer in den Kinos gezeigt, im Fernsehen lief der.
Der läuft auch regelmäßig.
Läuft regelmäßig. Im ganzen Land. Da spielen türkische Stars. Der ist einfach unglaublich gut gemacht, also hochprofessionell. Sowas würde ich mir hier schon mal wünschen.
Eine Anregung.
Das ist ja auch wieder so ein Klischee, ne? Wir denken ja sofort, dass das Thema häusliche Gewalt sicherlich tabuisiert wird in der Türkei, dass da eigentlich keiner drüber spricht. Und ganz das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Es ist schon in dem Bewusstsein nicht nur der Frauen dieser Gewerkschaft, sondern es wird ja offensichtlich auf ganz hoher Ebene auch unterstützt und da wird auch Geld ausgegeben, damit man dieses Thema transportiert. Da war ich echt beeindruckt, wie
von den Themen gearbeitet wird.
Ja, mit welchem Nachdruck. Wir haben dann ja auch gehört, als wir beim Gouverneur waren, dass eine Beratungsstelle für Frauen eingerichtet wird in Ajancik. Also da ist sehr viel in Bewegung. Das Thema häusliche Gewalt ist kein Thema, was es nur in der Türkei gibt. Das gibt es bei uns, es gibt es auf der ganzen Welt. Und es ist einfach auch gut zu sehen, dass auch überall daran gearbeitet wird.
Ich spreche mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Iserlohn, Judith Mühlenhoff, über Erlebnisse der Frauenreise im September 2014 in der Türkei, in Ajancik am Schwarzen Meer. Nach diesen kurzen Rückblicken, Judith Mühlenhoff, kommen wir jetzt zur Vorschau. Was bleibt von der Reise?
Das ganze Projekt war ja von vornherein nicht so gedacht, dass es sich nur auf die reine Reise dorthin beschränkt. Das ist sicherlich schon der Dreh- und Angelpunkt von unserem Projekt. Aber wir haben ja auch schon vor der Reise angefangen, Türkisch zu lernen zum Beispiel. Also es gab ja auch einen Vorlauf. Und genauso haben wir gesagt, es darf jetzt nach der Reise nicht vorbei sein. Uns geht es ja eigentlich darum, dass wir auch möglichst vielen außerhalb der Gruppe, die das jetzt alles selbst erleben durfte, von unseren Eindrücken und Erfahrungen mitteilen. Also wir möchten das Ganze gerne ja hier auch in Iserlohn sichtbar machen, was wir dort mitgenommen haben. Und deswegen gab es eigentlich von Anfang an schon den Gedanken, nach der Reise auch das Ganze aufzuarbeiten, zum Beispiel in einer Ausstellung. Nun wusste ja kein Mensch, bevor wir dann da waren, ob es überhaupt so viel Material geben wird, was wir überhaupt mitnehmen an Geschichten, an Bildern, ob das für eine Ausstellung reicht. Wir haben jetzt gesagt, ja, das tut es, und am 8. März wird sie eröffnet.
Und am 8. März ist der Internationale Frauentag. Wie passend, und diese Eröffnung wird im Löbbecke-Saal im Parktheater Iserlohn sein, und zwar abends um 18 Uhr.
Ja, wir haben ja eigentlich als wichtigstes Fazit unserer Reise mit nach Hause genommen, dass es nachher mehr Fragen gab als Antworten. Wir haben so viele unterschiedliche Eindrücke gesammelt und versuchen, die natürlich auch in dieser Ausstellung irgendwo zu transportieren.
Ja, und auch sichtbar zu machen.
Sichtbar zu machen, was wir dort erlebt haben. Also im Grunde ist es ein kleiner Einblick in unser Reisetagebuch. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen da auch nichts bewerten von dem, was uns da begegnet ist, sondern nur zeigen, was wir gesehen haben. Und das, was man dann als Betrachter, der jetzt nicht mit in Ajancik dabei sein konnte, dafür sich selber mit nach Hause nimmt, das ist auch letztlich dann jedem überlassen. Also Richtig. Wir sind nicht angetreten, um zu sagen, so, jetzt sind wir da gewesen, haben das gesehen und das ist das Ergebnis. Diese Ausstellung soll auch nur ein weiterer Schritt dahin sein, uns anzunähern. Also im Grunde ist die Gruppe der Frauen, die jetzt in Ajancik war, für mich so ein bisschen sowas wie so eine Keimzelle für etwas, was nach Möglichkeit wachsen sollte. Wir haben auch als wir die Ausstellung zusammen erarbeitet haben, natürlich noch viele Abende auch immer wieder unsere Erlebnisse dieser Reise diskutiert. Und das war ja dort vor Ort auch schon immer so, dass wir einfach unglaublich heiß diskutiert haben über alles, was wir dort gesehen und erlebt haben. Und damit auch natürlich immer kulturelle Unterschiede diskutiert haben und auch Schwierigkeiten im Zusammenleben zur Sprache gekommen sind oder Missverständnisse, die es gibt. Und das ist eigentlich der Kern des Projekts, dass man in so einem Dialog bleibt. Und von daher ist auch jetzt diese Ausstellung, die ja so ein bisschen sowas ist wie so ein kleiner Einblick in unser Reisetagebuch, eigentlich nur ein Zwischenstand. Es muss weitergehen. Und ich denke, wir haben mit diesen Bildern und diesen Eindrücken, die wir mitgebracht haben, ja auch viele Fragen mitgebracht. Und ich denke, es ist ganz wichtig, über solche Sachen auch miteinander zu sprechen. Irgendein Unbehagen im Begegnen mit einer anderen Kultur gibt es immer. Und schwierig wird es in dem Moment, wo man das nicht aussprechen kann, wo man da keinen Dialog findet. Und das ist unsere Absicht, auch mit diesen Bildern, die wir da mitgebracht haben und auch mit diesen Widersprüchen, die zeigen, einfach Gespräche anzuregen und den Austausch anzustoßen.
Und das war natürlich auch ein Vorteil, dass man mal 10 Tage zusammen war, Spaß hatte, Zeit hatte, Dinge gemeinsam zu erleben und natürlich auch mal das eine oder andere ansprechen konnte. Dass das nicht immer nur in einer Zeitnot passiert ist, wo jeder jedem was übel nimmt.
Ja, und das ist was ich für meine Arbeit allgemein aus diesem Projekt tatsächlich mitnehme. Wenn man wirklich Dinge verändern möchte, braucht man ganz viel Zeit. Ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass wir bei der Ausstellungseröffnung am 8. März auch noch Gäste haben, die weit gereist sind. Uns kommen nämlich besuchen viele der Frauen aus Ayancik, die wir dort kennenlernen durften. Zum Beispiel die Miral Çaki, die Chefin der Bank. Wir haben kennengelernt Asuman Yilmaz, die Leiterin der Weberinnenschule. Güler Ekrin, die Leiterin, Vizerektorin der Universität in Ayancik, die Gender Studies in Ankara studiert hat, was natürlich ein Thema ist, wo ich gerne nochmal mit ihr drüber sprechen würde. Ja, diese Frauen können wir alle jetzt begrüßen und da freuen wir uns sehr. Und wir hoffen auch, dass diese Frauen stolz auf uns sind, dass wir eine Anregung schon umgesetzt haben, nämlich Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens wird am 8. März das erste Mal nach dem Vorbild seines Amtskollegen in Ayancik auch hier in Iserlohn einen Preis an eine besondere Frau verleihen. Wir haben natürlich jetzt das einmalige Glück, all die Fragen, die wir damals vergessen haben zu stellen, jetzt noch nachträglich mit den Frauen besprechen zu können. Und deswegen sind wir ganz froh, dass sie uns besuchen kommen und dass unser Bürgermeister sie eingeladen hat.
Und das ist natürlich auch ganz großartig, dass alle 11 Frauen, die wir auch näher kennengelernt haben, zu einem Gegenbesuch bereit sind.
Genau.
An dieser Reise haben teilgenommen
Doris Dickhaus,
Maria Grotthoff,
Maria Windhöfel,
Osnur und Hanim Tan,
Anna Müller,
Ulrike Langgut,
Fikriye Sönmez,
Cornelia Merkel,
Cevriye Cevik,
ja und wir beide,
Charlotte Kroll
und Judith Mühlenhoff. Ja, also, liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt haben wir Ihnen von dieser Reise erzählt, berichtet. Bleibt jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass am Internationalen Frauentag am 8. März die Ausstellung im Löppeke-Saal im Parktheater Iserlohn eröffnet wird, abends um 18 Uhr. Und sie ist zu sehen bis zum 10. Mai. Wer Interesse an einer Führung hat, Judith Mühlenhoff.
Einfach anrufen. Wenn es Gruppen gibt, seien es Schulklassen, Frauengruppen, wer immer sich interessiert, mit uns als tatsächlich dabei gewesenen einmal durch diese Ausstellung zu gehen und all die Geschichten zu erfahren, die dort nicht zu sehen sind, der kann sich gerne in der Gleichstellungsstelle melden und dann suchen wir einen Termin.
Und die genauen Angaben finden Sie auf der Internetseite unter www.radio-iserlohn.de. Wir beide, Judith Mühlenhoff und
Charlotte Kroll,
wir verabschieden uns und wünschen Ihnen allen einen schönen Abend.
Das tun wir. Wie heißt es? Iyak Shamla.
Und jetzt zum Schluss hören Sie noch kurze Eindrücke der Reiseteilnehmerinnen.
Während unseres Aufenthaltes war wohl das absolut Beeindruckendste die allgemeine Gastfreundschaft, die Herzlichkeit. Das kann man kaum beschreiben. Es ist nicht nur eine einzelne Begegnung, sondern es sind sehr viele Begegnungen mit Menschen, die man vorher nicht kannte, die einen so sehr willkommen geheißen haben, die einen umarmt haben. Man spürte richtig, wie sehr sie sich freuten. Es war nichts Aufgesetztes.
Mir ist in all den Tagen eine junge Frau aufgefallen, und zwar eine Behinderte, die vom ganzen Dorf betreut wurde oder wird. Egal, wo sie auftauchte, wurde sie aufgenommen. Man hat mit ihr gespielt, man hat sie beschäftigt und sie lief immer hin und her. Man sah sie an verschiedenen Stellen auch im Stadtbild. Und überall waren Menschen, Einwohner von Ajancik, die sich um sie gekümmert haben.
Besonders schön fand ich auch die Begegnung mit türkischen Frauen beim gemeinsamen Tanzen, weil das ist eine Sprache, die verstehen alle und da sprang der Funken sofort über. Das war einfach fantastisch. Ich hatte auch bisher Vorurteile bei Frauen mit Kopftüchern, aber in der gemeinsamen Zeit hier vor Ort und auch im Erleben bei so ganz alltäglichen Gesprächen, die auch ins Persönliche gingen, ist mir klar geworden, dass das also wirklich nur Äußerlichkeiten sind. Also im Grunde genommen haben wir uns tatsächlich jetzt auf Augenhöhe begegnet.
Ja, was mich am meisten fasziniert hat, war die Reise, die Fahrt zu den Eltern nach Hanim. Und ich habe mich gleich richtig wohl gefühlt, weil das war paradiesisch. Und davon haben sie uns einfach das Beste abgegeben. Das hat mich sehr berührt. Und die Nähe, die wir auch miteinander hatten.
Mich freut es am meisten, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir alle wieder gesund und sehr fröhlich und mit sehr vielen Informationen, aber auch sehr viel Zufriedenheit wieder zurück nach Hause gehen. Ich hatte immer die Bedenken, okay, ich kenne Ajancik, aber halt die Iserlohnerinnen, die kennen Ajancik nicht. Und ich freue mich nur, dass es denen hier sehr gut gefallen hat, dass sie gesagt haben, die fühlen sich hier sehr gut, dass es gar nicht so fremd ist.
Wir waren gemeinsam mit den Frauen in unserer Dorf, Erdemlikhöhe. Ich war auch sehr stolz und es war auch eine Freude, meine Dorf vorstellen zu dürfen. Anschließend waren wir auch bei meinem Mannsdorf in Düdüklük. Es war ein schöner Tag und schöner Urlaub. Es ist unbeschreiblich. Ajancik ist sowieso unser Herz.
Alle Leute, ganz schön, ganz lieb.
War schön, nach Hause zu kommen?
Ja, sehr schön. Essen alles bio, ja. Zum Beispiel, ja. Selbst gemacht. In Ajancik, wie gesehen, meine Mutter und Vater und 2-3 Leute.
Hanim Tan, welche persönliche Begegnung war denn eine, die auf Dauer bleibt?
Erstmal schönes Wetter, dann die Gastfreundschaft. Alle Menschen, Männer, Frauen, Kinder sogar, alle waren herzlich uns willkommen. Und was wir erlebt haben, ich würde nie vergessen. Jeden Tag war es gut. Die deutschen Frauen waren super. Wir haben gut verstanden. Wir waren Freunde, wir waren eine Familie. Wir haben auch jeden Abend diskutiert. War es alles friedlich. Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları.
Fölok von Bürgern für Bürger.